Na, okay, na, nehmen wir was Lustiges. Hast du was Lustiges?
Nein, aber es kommt tatsächlich was Sinnvolles.
Ja, das halte ich tatsächlich für deinen klugen Ansatz.
Damit das Ganze noch irgendwie ein bisschen an Schmackes hat.
Toi, toi, toi. Wes Herz ist voll, des Mund quillt über. Kurzfassung, Nachdenken vorm Reden.
Also da habe ich schon ein bisschen ein Problem.
Ja, das Problem kann ich nachvollziehen. Man könnte es vielleicht sogar noch vertiefen.
Das klingt grundsätzlich ganz nett. Servus, Thomas. Und servus, liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung, in dem sich Thomas Maurer, fantastischer Kabarettist und Weltendeuter, und meiner einer, Thomas Schicker aus der Redaktion der Kleinen Zeitung, jede Woche über die großen Dinge der Welten unterhalten dürfen. Und gerade zu unserem letztwöchigen Podcast müssen wir noch Dinge nachschießen, weil knapp nachdem wir unsere Aufnahme beendet haben, gab es dann weißen Rauch. Wir haben jetzt tatsächlich einen Papst. Leo der 14. Sie haben vermutlich überall alles darüber gelesen. Das heißt, wir müssen uns jetzt nicht noch drüber auslassen. Oder hast du da noch irgendwie einen Hänger, lieber Thomas, wo du da denkst, das wollte noch immer zu dem neuen Pontifex,
ja,
loswerden?
Er wurde vom engeren Donald Trump-Umfeld sofort als marxistische Marionette enttarnt. Mal schauen, wie der zum Katholizismus konvertierte J.D. Vance auf der Langstrecke damit umgehen wird. Wobei, was ganz lustig ist, ein kleiner Abschweifer, aber eine, die gleich einmal den neuen Papst gegen Schienbein getreten hat, eine gewisse Laura Loomer, von der man rumort, dass sie dem Herrn Trump sehr nahe steht, hat mittlerweile erstmals Trump-Kritik geäußert, weil sie irgendwie gefunden hat, der Jet um 400 Mille geht irgendwie nicht. Also es scheint sogar für wirklich engagierte Sektenmitglieder Grenzen zu geben, vielleicht hat er es gar nicht gefunden. Aber schauen wir mal. Ansonsten toi, 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 dem American Pope.
Ja, nicht nur Habemus Papam hat es geheißen, auch Habemus Bezirksrat. Heinz-Christian Strache wird Bezirksrat in Floridsdorf. Das heißt, lieber Thomas, deine Stimmenimitation, du musst sie noch nicht auf den Mistkübel werfen. Du kannst sie zumindest so als Abmoderation in die Pause gelegentlich noch immer einbringen, wenn du irgendwie in Wien im 7. Bezirk bist, wo der Strache noch immer als Schmäh funktioniert, behaupte ich jetzt einmal.
Im 7. Bezirk vielleicht nicht, aber...
Da, mit Herablassung meine ich.
In Floridsdorf gibt es ein Haus der Begegnung, da habe ich auch schon mal die Ehre gehabt, da mit einem Programm aufzutreten. Und vielleicht da vor Ort, möglicherweise interessiert es nur irgendwen, hoffentlich nicht.
Ein anderer Ex-FPÖler, Ex-BZÖler, Ex-FPKler, der hat ein bisschen politische Haltung durchgemacht in seinem Leben, ist übrigens auch wieder da. Die Link dazu stelle ich Ihnen natürlich in die Shownotes. Es handelt sich um Harald Dobernick. Der war früher mal Landesrat in Kärnten. Wie das Ganze politisch ausgegangen ist, das weiß man. 2013 verlor seine Gruppierung die Wahl krachend. Über die übrigen, sag's einmal, Ausläufer seiner Karriere reden wir aus medienrechtlichen Gründen jetzt nicht mehr so intensiv. Der ist allerdings zurück in der Österreich-Geschäftsführung einer Porozell-Firma. Ja, schön, dass man auch sich rehabilitieren kann und in der Wirtschaft Karriere machen kann, oder?
Ja, da hat sie Strache, wenn wir schon von dem geredet haben, hat ja eine Zeit lang ein monatliches Salär dafür erhalten, dass er den osteuropäischen Ofenrohrmarkt beobachtet. Insofern, ich weiß nicht, vielleicht hat der Herr Dobernick den Wifi-Kurs Porozell in der Zwischenzeit belegt und ist tatsächlich qualifiziert, das möchte ich nicht in Abrede stellen. Ich weiß noch, mit den Staatskünstlern haben wir mal das Büro von Herrn Dobernick besucht und haben ihm Präsente mitgebracht und einen Kuchen mit einer Feile und Stangen Zigaretten, weil man das in gewissen sozialen Umfeldern als Währung benutzen kann. Und das möchte ich, also so viel möchte ich sagen, es war prophetisch.
Austria in a nutshell.
In dieser Woche stand ja innenpolitisch ein Thema ganz, ganz groß auf der Agenda, die Budgetrede von Finanzminister Markus Matterbauer. Und falls Sie dann natürlich schon irgendwie auf schlechte Wortspiele gewartet haben, muss man sagen, Hattrick für Christian Hafenecker, FPÖ-Generalsekretär, der hat dann draus Matterbauers Materpfahl fürs eigene Volk gemacht. Also wenn man schon Indianer bemühen will, muss man sagen, Jakari, Kleinadlerauge, Umpapa und sowas, da hat es in der... Ich werde jetzt nicht sagen, dass das Literaturgeschichte ist, aber in der Comicgeschichte, die jetzt für manche FPÖler vielleicht Literaturgeschichte ist, schon ein paar bessere Wortspiele geben, wo ich mir gedacht habe, da hätte es ein bisschen was ausbauen können noch, oder?
Ja, aber wenn nicht die Fraktion des Herrn Hafenecker so heldenhaft dafür gekämpft hätte, dass Almay nicht gecancelt wird, dann wisserten wir vielleicht, die Jungen wisserten gar nicht mehr, was ein Matterpfahl ist.
Ja, so gesagt, ein Verdienst von Hafenecker. Verdienst auf Bundesebene wird in den nächsten Jahren auch ein bisschen erhöht, denn die Budgetkonsolidierung, die erfolgt ja nicht nur ausgabenseitig, sondern natürlich auch einnahmenseitig. Man wird beim Klimaticket zum Beispiel 200 Euro drauflegen müssen, um es weiterziehen zu erhalten. Die E-Card-Gebühr wird teurer, Dinge wie Reisepässe werden teurer. Einer der größten Punkte in diesem Budget, wo man im heurigen Jahr 6,4 Milliarden Euro einsparen will, im kommenden Jahr 8,7 Milliarden Euro, ist natürlich die Abschaffung des Klimabonus, macht rund 2 Milliarden Euro aus. Und allein bei diesem Klimabonus merkt man schon, dass Staatshaushalte ein bisschen komplex sind, weil de facto war der Klimabonus eine Ausgleichsmaßnahme zur CO2-Besteuerung. Ob die jetzt jemals wirklich funktioniert hat, ob das bei den Menschen angekommen ist, dass man für Heizöl, für einen Sprit mehr zahlen muss und deswegen halt auf anderer Ecke vom Staat irgendwas als Kompensation reinkommt. Ich glaube nicht, dass das jemand irgendwer wirklich so wahrgenommen hat, aber sei es drum. Der wird abgeschafft, 2 Milliarden Euro budgetwirksam und de facto ist das ja das Streichen einer Förderung. Umgekehrt kannst du aber auch sagen, dadurch, dass es als Kompensationsmaßnahme zum CO2-Besteuerung zu betrachten war, ist es ja jetzt auch eine Maßnahme, die die Abgabenlast zusätzlich nochmal erhöht. Also das nur um einmal so kurz anzuschneiden, ja, es ist nicht so einfach. Ebenso wenig einfach ist der Budgetkonsolidierungspfad, den man jetzt bis in die Mitte der 2030er Jahre ja einmal schon vorgezeichnet hat. 7 Jahre lang soll das eben dauern, dass man da irgendwie aus, wieder in geregelte Defizitzahlen reinkommt. Thomas, du wirst vermutlich relativ schmerzhaft empfunden haben, dass natürlich auch bei der Kultur ordentlich gespart wird.
Finde ich grundsätzlich mittelerfreulich, bin aber persönlich eigentlich nicht betroffen. Und man muss vielleicht auch verstehen, ich meine, es sind verschiedene Interessen und ein Teil der Streichung des Klimabonus kommt natürlich der Erhöhung der Pendlerpauschale zugute, was jetzt eine der erstaunlichsten Maßnahmen war, die in diesem Budget gesetzt worden sind, finde ich. Du hast alles streikst und da erhöhst, fand ich relativ eindrucksvoll als politische Willensbekundung, dass man sich vielleicht aus dem links-links-links-grün versifften Dschungel befreit hat, vor allem seitens der Volkspartei.
Ja, es liegt gerade in diesem Punkt ja natürlich ein bisschen der Vorwurf der Zukunftsvergessenheit inne, weil du baust öffentliche Verkehrsmittel nicht aus, du reduzierst jetzt nicht irgendwie die zugelassene Anzahl an Fläche, die pro Tag, pro Woche, pro Monat versiegelt werden darf. Das heißt, du ermöglichst weiterhin den Straßenbau und den Straßenmangel, das ja in Österreich tatsächlich nicht. Gleichzeitig erhöhst du die Pendlerpauschale, das ja noch weniger Anreiz dazu bietet, dass man halt mal in öffentliche Verkehrsmittel umsteigt, so es sie überhaupt am Land irgendwie in einer Form, adäquaten Form gibt, dass du in Schicht kommst.
Und natürlich ein zusätzlicher Anreiz für Umwidmungen. Vor allem im Umland der Großstädte. Und ich nehme an, weil das ja auch teurer wird, dass da jetzt noch eine kleine Umwidmungsmure abgehen wird, bevor diese Regelung in Kraft tritt.
Ja, wobei auch da muss man sagen, hat es zumindest ein paar intelligente Maßnahmen gegeben, dass die Grunderwerbssteuer ausgeweitet wird, insofern, dass wenn es Objekt, also nicht nur rein den Grund verkaufst, sondern eben Firmen verkaufst, die Inhaberin des Grundes sind, da ist künftig auch eine Grunderwerbssteuer drinnen. Also so gesehen, man schneidet schon ein bisschen in dieses Immobilienspekulantentum rein bis zu einem gewissen Grad. Aber ich merke, da gibt es echt viel zu sprechen drüber, gell? Und wir kommen nie in die Nähe von Satire.
Na, okay. Nehmen wir was Lustiges. Hast du was Lustiges?
Bleiben wir noch.
Wir halten natürlich unsere Zuhörerschaft bei der Stange in der Hoffnung, kommt es noch was Lustiges.
Na, aber es kommt tatsächlich was Sinnvolles, was ich jetzt einfach nur nochmal mitnehmen muss, weil es tatsächlich für eine kluge Maßnahme halt. Es muss ja nicht nur der Bund seine Budgets konsolidieren, sondern auch die Bundesländer müssen das machen. Und in Kärnten hat es unlängst wirklich einen interessanten Move gegeben. Straßen, über die wir jetzt eh schon mal gesprochen haben, da wurde eine zusätzliche Kategorie an Landesstraßen eingeführt. Hat den Effekt, wenn man weiß, auf dieser Straße fahren am Tag maximal, was weiß ich, 200, 150 Bewegungen dergleichen mehr, dann kann die, wenn die nämlich saniert werden muss, in einer geringeren Qualität saniert werden. Das heißt, der Unterbau muss nicht auf Tonnage XYZ ausgerichtet werden, sondern kann ein wenig schmäler erfolgen. Da schafft man es auch, enorme Kosten einfach zu senken und muss sagen, ja, so stelle ich mir auch einen kreativen Start ab und zu mal vor, dass man nicht einfach nur quer drüber fährt mit einer Regelung, sondern das nach Möglichkeit individuell anpasst, um so dann eben auch sinnvoll zu gestalten, um auch finanzielle Spielräume oder auch andere Spielräume zu ermöglichen, wo man dann wieder die Dinge sinnvoller einsetzen kann. Es fehlt uns ja nicht, darüber werden wir später noch sprechen, an interessanten Landesgesetzen.
Das halte ich tatsächlich für einen klugen Ansatz. Man könnte es vielleicht sogar noch vertiefen, weil ich habe irgendwann einmal gelesen, der Grund, warum unsere Autobahnen die Spurbreite haben, die sie haben, die weiß ich jetzt nicht auswendig, ist der, die ersten, die Autobahnen gebaut haben, waren die USA. Die zweiten, außer ich täusche mich jetzt, aber große Initiative gab es dann eben im Dritten Reich. Und der Entschluss, warum die Spuren so breit sind, wie sie sind, nämlich bis heute, ist der gewesen, dass irgendjemand durchgesagt hat, unsere Autobahnspuren müssen auf jeden Fall breiter sein als die amerikanischen. Das war eine Prestigegeschichte und das ist bis heute so. Vielleicht könnte man sogar über solche Dinge mal nachdenken. Wenn man schon unbedingt noch Autobahnen bauen will, was ja auch im Budget vorgesehen ist, wo ich mich als jemand, der doch viel in Österreich unterwegs ist, manchmal frage, Straßenmangel, also Wirtshausmangel, ja? Gibt es Regionen Straßenmangel? Eigentlich keine.
Einer, der bei der Budgetrede neben Martha Bauer ein bisschen aufgetrumpft hat, war Josef Schellhorn, Staatssekretär gegen Föderalismus, sagt er ab und zu selber. Manche sagen auch Mr. Dosch von Österreich zu ihm. Ich glaube persönlich, er hat es, als ihn das erste Mal irgendeiner Mr. Dosch gesagt hat, in seiner Wort- und Weltgewandtheit gedacht, aha, ich bin jetzt sowas wie ein venezianischer Doge, wo ich ja Richterlichkeit, militärische Gewalt, zivile Verwaltung, alles in mir vereinen könnte. Du kennst ihn ja näher. Entspricht das jetzt so, wie ihn rein typisiert hat, oder bin ich da über schießend?
Ich muss als Disclaimer vorher sagen, dass ich mit Sepp Schellhorn befreundet bin, schon aus Tagen, als von meiner politischen Karriere noch keine Rede war.
Warten wir mal 5 Minuten ab, ob es noch setzt.
Das ist ein scharfer Einwurf. Und so war es. Nein, ich glaube, dass Herr Musk nicht im politischen Pantheon des Sepp Schellhorn in irgendeiner Weise auch nur im weiteren Umfeld geduldet ist. Und bin natürlich grundsätzlich, was alle diese Dinge angeht, da jetzt persönlich ein bisschen voreingenommen, das vorweg. Die Autodebatte ist, glaube ich, eine, ja, sowas könnte man antizipieren, wenn man in die Politik geht. Andererseits, ich habe ihn einmal getroffen, also dazwischen, zwischen Auto und dem 80-Jahre-Vergleich.
Objektivieren wir mal kurz den Sachverhalt, ja, weil da sind wir sonst zu tief drinnen für die Leute, die es geschafft haben, dem Thema zu entgehen. Er ist als Staatssekretär von einem A6 auf einen A8 Langversion, was auch immer das dann heißt, umgestiegen worden, sagt er vielleicht, was die NEOS-Mitglieder der Regierung in der Debatte, die dann halt vom Boulevard relativ lebhaft geführt wurde, verschwiegen haben. Der Leasingvertrag für den A6 läuft weiter, der wird im Außenministerium weiterhin verwendet. Der A8 ist eine Neuanschaffung, die kann man allerdings auch heranziehen, wenn dann irgendwie einmal Staatsgäste zu Besuch kommen und so weiter mehr. Also es wird nicht grundsätzlich billiger, in Summe wird es teurer, allerdings ist ein A8 eben billiger als der bisherige A6. Und als das Ganze dann halt irgendwie aufgekocht ist und immer mehr wurde, ist der Herr Schellhorn nicht mit einer A8, sondern mit der Regionalbank gefahren, hat sich dort von Leuten beschimpfen lassen müssen und hat dann öffentlich gesagt, es hat sich angefühlt wie vor 85 Jahren. Und wenn Sie jetzt nicht selber zurückrechnen wollen, das war rund um 1940, als Juden in unserem Land verfolgt wurden, massakriert wurden, nennen wir es, wie es war.
Ja, und dafür hat er sich umgehend auch entschuldigt und das nehme ich ihm ab, also so gut kenne ich ihn wirklich. Dass das jetzt nicht gescheit war, würde er wahrscheinlich auch nicht in Abrede stellen. Erstens hat er sich mindestens 10 Jahre vertan, weil ich glaube, was er eher gemeint hat, war so diese Straßenradikalität, die eher dem Nationalsozialismus vorausgegangen ist, als dass er sich jetzt direkt als verfolgter Jude darstellen wollte. Aber geschickt war es auf gar keinen Fall. Es war ein grauenvoller Vergleich. Er hat das aber auch selber gemerkt und richtig gestellt und in dem Fall würde ich ihm, also wie gesagt, auch in Kenntnis der Person sagen, dass da hat er sich sicher ordentlich auf die Faust bissen. Allerdings ist man, das alte deutsche Sprichwort sagt, wes Herz ist voll, des Mund ist, also jedenfalls Kurzfassung, Nachdenken vorm Reden. Also es ist ja ganz erfrischend, dass er grundsätzlich einen sehr leidenschaftsgetriebenen und emotionalen Zugang zur Politik hat, aber auch dies haben mir sicher schon Leute direkt gesagt, ein bisschen eine Cool-Off-Phase zwischen Aufbrausen und Aussprechen ist sicher langfristig, wenn er in der Position weiter wirken will, eine gute Idee. Also ich habe eben auch erklärt gekriegt, in dem Fall von ihm, zuständig für Autos überhaupt die Bundesbeschaffungsagentur, und da gibt es nur zwei Autofirmen, mit denen die arbeite, und bizarrerweise scheint es tatsächlich so zu sein, dass der neue A8 für die Bundesbeschaffungsagentur zumindest günstiger kommt als der neue A6, weil, weiß ich nicht, entweder kommt der nächste Modell oder sie bringen ihn weiter, und das alles ist relativ komplex und auch noch, da führen die beiden Geschichten zusammen. Seit er in der Politik ist, pendelt er eigentlich mit dem Railjet zwischen Salzburg und Wien. Dass sie das jetzt wahrscheinlich in einer neuen Funktion oft einmal nicht ausgehen wird, weil er halt momentan ununterbrochen Termine hat, um einmal die Umrisse herzustellen dessen, woran er arbeitet. Da kommst, wie ich auch vom Tourneefahren weiß, in Österreich echt nicht überall hin, zumindest nicht in einer vernünftigen Zeit. Das heißt, ein Dienstfahrzeug finde ich sinnvoll. Über die Modellwahl könnte man mit der Bundesbeschaffungsagentur einmal sprechen. Und ich gehe davon aus, dass ihm für die wirklich blöde Aussage, ich meine, ich verstehe, dass du emotional aufgebracht bist, wenn du einfach im Zug sitzt und von fremde Angsoffene angefeuert wirst, weil du ein Auto benutzt. Das kann einem, ich weiß nicht, wie ungut und wie bedrohlich das war, aber das kann einen durchaus beschäftigen und auch ein bisschen aus der emotionalen Balance bringen. Aber das rechtfertigt den Vergleich natürlich nicht, und ich bin geneigt, die Entschuldigung anzunehmen, und alle anderen müssen das selbst entscheiden.
Ich möchte noch zwei Punkte der Medienkritik anbringen. Ich habe ja selbst einmal Verantwortung dafür getragen, dass es einen sogenannten Dienstwagen-Shitstorm gegeben hat. Kärntner stand damals finanziell vor der Pleite, musste so einen Canossa-Gang zur Bundesregierung antreten, und weil wir halt gewusst haben, wenn die Kärntner Politiker aus dem Bundeskanzleramt rauskommen werden, tun sie sich vielleicht mitunter ein bisschen leichter, Informationen an jemanden zu geben, den sie auch im Tagesbetrieb das eine oder andere Mal schon gesehen haben, als unsere Kollegen aus der Wiener Redaktion. Deswegen bin ich an diesem Tag auch nach Wien gefahren. Bin halt dann irgendwie herumgestanden vom Bundeskanzleramt, und dann sind mir dort übrigens reihenweise BMW-SUVs aufgefallen, die irgendwie einfach elegant geparkt waren, und weil man halt dann Live-Ticker macht, habe ich halt ein Foto gemacht, habe es reingestellt, habe mir dann eh tatsächlich drüber geärgert, weil die Twitter-Debatte ist dann halt einfach nur um die BMW-SUVs gegangen und nicht tatsächlich darum, was das Ganze nämlich hätte auslösen können, nämlich eine grundsätzliche Bundesstaatsreform, eine grundsätzliche Aufgabenreform, sondern alle haben nur über diese, Entschuldigung, BMW-SUVs debattiert, statt über den Inhalt reinzugehen. Also Kritik auch an Öffentlichkeit, aber auch an Medienschaffenden wie wir selber, dass wir es überhaupt sowas zulassen, dass man ständig nur über Autos redet, statt tatsächlich über inhaltliche Strukturreformen, die diese Land, diese Republik, diese Bundesrepublik vor allem brauchen würde. Und der zweite Punkt, wenn man Schellhorn seit Antritt beziehungsweise seit Beteiligung der Bundesregierung irgendwie was hätte nachsagen wollen, dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, hört sie euch doch bitte vom wunderbaren steirischen Sommelier Willi Schlögl den Podcast Terroir und Adiletten an. Sepp Schellhorn ist dort schon 3 Wochen lang Staatsminister gewesen, als er zu Gast war, und hat sich dort ausführlich über Darmentspannung, Ozempic-Spritzen und anderes sehr, sehr lebhaft, sehr launig unterhalten. Aber wenn man irgendwie eine Hookline sucht, um den Schellhorn was reinzuflicken, bitte hört den Podcast an. Der Willi wird uns danken. Er sagt immer, dass Sepp Schellhorn ist der Zugriffsrekord für ihn gewesen. Also kann ich jetzt noch ein paar Innenpolitik-Journalistinnen und Journalisten zuhören? Da tut sich schon ein bisschen was in dem Podcast.
Nein, ich glaube, der Herr Oestrich von der Heute-Zeitung hört vielleicht nicht unseren Podcast, aber irgendwer wird es ihm stecken. Den habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Ich finde aber auch Dinge wie Darmentspannung sollten eher Gesundheitsminister beim Willi Schlögl besprechen. Aber, und jetzt ist mir auch noch eingefallen, das Sprichwort, auf das ich nicht gekommen bin, heißt, wes Herz ist voll, des Mund quillt über. Nur um das auch noch abgeschlossen zu haben.
Ja, vielleicht bist ja du demnächst auch beim Willi Schlögl zu Gast, weil du bist ja auch ein leidenschaftlicher Verfechter österreichischen Föderalismus, und du hast schon vorhin gesudert in unserem Vorgespräch über das Wiener Weinbaugesetz. Das ist ja quasi Kernkompetenz und Terroir und Adiletten. Magst du das schon bei uns vorwegnehmen, was du dort sagen würdest?
Nein, ich habe eigentlich nicht gesudert. Es wird jetzt um eine Änderung gerungen, weil ganz kurz, das Österreich-Weingesetz hat, oder die Qualitätsbestimmung hat sich in den letzten Jahren verändert in Richtung französisches System. Kurz gesagt, je mehr am Etikett steht, desto höher ist sozusagen die Qualität. Also zuerst kriegst du die rot-weiß-rote Banderole, und dann gibt es eben Weinbauregion, dann gibt es Ortswein, was nicht, Kumpelskirchen, und dann gibt es noch Lagenwein, und das ist sozusagen die höchste Kategorie. Und in Wien ist es so, und das Ganze baut auf diesem DAC, das eben schon mal unterkommen ist und jeder. Und in Wien ist bisher nur der gemischte Satz BRC klassifiziert, was hieß, jeder Riesling oder Veltliner oder so nicht mehr als Lagenwein geführt werden darf. Und da haben die Wiener Winzer berechtigt Sorge, dass das vielleicht nicht so gut ist, sondern wenn du für dein Spitzenprodukt nicht mehr draufschreiben darfst, also wenn sie die Leute mal daran gewöhnt haben, zu erkennen, aha, wenn eine Lage drauf ist, ist das höhere Qualität, dass man die nicht draufschreiben darf, außer den gemischten Satz. Und zuletzt wurde übrigens das Weinbaugesetz auch für den gemischten Satz geändert, weil der so einen wahnsinnigen Boom erlebt hat in den letzten Jahren und es nicht mehr so viel gemischten Satz gegeben hat, wie die Leute saufen. Und dann wurde genehmigt, dass auch mindestens 3 Sorten müssen im gemischten Satz sein. Und wenn du 3 verschiedene Felder nebeneinander hattest, zum Beispiel Riesling, Neuburger, Veltliner, dann darfst du sie jetzt gemeinsam ernten, gemeinsam pressen und sagen, okay, das ist mein gemischter Satzgarten, der ist nur zufällig gestreift in 3 Sorten. Das ist schon Gesetz. Und ich glaube, damit haben wir die Zuhörer, die nicht von Terroir d'Adiletten zu uns rübergeschaltet haben, bereits verloren.
Jein, falls Sie grundsätzlich Interesse an Weinbau haben, stelle ich Ihnen noch einen weiteren Link zu einem anderen Podcast in die Shownotes. Ich habe ja auch den Podcast Die Causa Lillehiel gemacht in den letzten Wochen und da beschäftigen wir uns mit der Kärntner Weinbaudomäne Lilienberg, die dem Immobilieninvestor Franz Peter Orasch gehört hat. Also auch eine hörenswerte Episode. Da geht es ein bisschen eher um die grundsätzliche Struktur. Warum bauen sich Superreiche einen Weinbau? Aber meine Güte, Superreiche Weinbau, unser Kernpublikum würde ich jetzt einmal behaupten.
Ich glaube, da haben wir große Überschneidungen, ja. Man muss auch sagen, dass auch die klassischen italienischen Mafia-Organisationen sehr viel für die Entwicklung des süditalienischen Weinbaus getan haben. Also das ist, glaube ich, so eine Idee, also dass der alte Don, wenn er ins Pensionsalter kommt, gern mit einem schwarzen Anzug Gilet auf einen Stock gestützt auf seine Weinberge schaut.
Schönes Bild. Vielleicht wird es selbst Schellhorn auch einmal so enden in der Pension.
Sag einmal, was hast du mit dem See?
Oh my goodness.
Reden wir stattdessen über den tatsächlichen und richtigen und echten und überhaupt und einzigen Mr. Doge, Elon Musk. Wie aus einem Schreiben der EU-Kommission an den deutschen Europaabgeordneten Daniel Freud hervorgeht, erhält nämlich Musk bzw. Tochterunternehmen von Elon Musk und Tochterunternehmen von Tesla für die Errichtung von Ladestationen für E-Autos knapp 159 Millionen Euro aus dem Förderprogramm Connecting Europe. Und dem noch nicht genug, weitere 197 Millionen Dollar, also rund 177 Millionen Euro, bekommt das US-Unternehmen SpaceX, das eben auch aus dem Musk-Versum stammt, wiederum von der Europäischen Union, zuletzt eben für den Start von Satelliten, für das europäische Satellitennavigationssystem Galileo. Hinzu kamen dann noch einmal, damit das Ganze noch irgendwie, wie soll man sagen, ein bisschen ein Schmackes hat, im Jahr 2023 auch noch 630.000 Euro, die die Plattform X von der deutschen Bundesregierung bekommen hat, und zwar für Werbung. Der besagte Grünen-Abgeordnete Freud erklärt jetzt halt dann öffentlich, dieser Mann ist ein erklärter Feind der EU und unserer Grundwerte. Es kann nicht sein, dass wir den reichsten Mann der Welt dann noch hunderte Millionen Euro an Subventionen zahlen. Zu dieser ablehnenden Haltung muss ich jetzt sagen, okay, das verstehe ich menschlich, verstehe ich emotional, habe allerdings ein bisschen ein Problem damit, dass es ein Europaabgeordneter sagt, der eigentlich für Einhaltung von Gesetzen, der auch für grundsätzlich die Schaffung von Regelwerken da sein sollte, und dann sagt, na, aber der Kerl, der qualmt mir ideologisch nicht, deswegen will ich ihn einfach per Definition ausschließen als Person und nicht ob dessen, was er tut oder ob dessen, was er für uns leistet, weil bei bis zu einem gewissen Grad mit Gegenleistung verbunden. Also da habe ich schon ein bisschen ein Problem, jetzt so als jemand, der den reinen Rechtsstaat immer recht hochhalten will.
Ja, das Problem kann ich nachvollziehen. Ich muss gestehen, ich habe die Aussage aber nicht im Original gelesen. Jetzt weiß ich nicht, ob er jetzt wirklich gefordert hat, dass man da umgehend aussteigt oder ob das mehr als eine Anregung, doch nach Alternativen zu suchen, gedacht war.
Tragischerweise hat er das auf Social Media gemacht und deswegen ist er so verknappt und dann auch nicht ausführlicher gekommen.
Ja, aber also ich nehme mal, also ich im Zweifel zu seinen Gunsten an, dass er als Europaabgeordneter wissen müsste, dass es Ausschreibungskriterien gibt und dass man die nicht nach wie auch immer berechtigter Sympathie oder Antipathie abändern kann. Und ärgerlicherweise ist es halt so, dass speziell SpaceX dürfte einfach das führende Unternehmen sein, ohne dem geht momentan in der Raumfahrt wenig. Und sogar wenn jetzt die EU versucht, ein paralleles Satellitenprogramm aufzubauen, was ja, glaube ich, auf der Agenda steht, wird man wahrscheinlich, um das zu installieren, vorübergehend an Ex-Raketen kaum vorbeikommen, weil es scheint nichts Adäquates anderes zu geben. Ob man jetzt als deutsche Regierung auf Ex, das ja mittlerweile ein wirklicher Höllenpfuhl ist, unbedingt inserieren muss, darüber kann man ernsthaft diskutieren, das ist eine Ermessensangelegenheit. Und es ist halt was anderes, wenn du in einem Bestbieterverfahren der Beste bist, dann nutzt halt nicht viel, dann muss man sagen, wenn ich das nicht will, dann muss ich versuchen, bessere Raketen oder bessere Satellitenprogramme zu machen. Eine andere Geschichte ist in den Vereinigten Staaten, wo sozusagen das Glasfaserkabelprogramm für die ländlichen Regionen angesagt worden ist und das wird alles mit SpaceX, also das Satellitennetzwerk heißt
Starlink
gemacht. Also da ist schon, das ist etwas odioser, sagen wir mal. Und ja, es haben sich ja lang auch wirklich alle angestellt, ihm Förderungen zu geben, eine Fabrik nach Deutschland zu bringen. Da war noch nicht absehbar, wohin er sich entwickelt. Er scheint, entweder entwickelt er sich gerade wieder ein bisschen zurück oder sie haben ihm das Handy weggenommen, weil er in letzter Zeit auch erstaunlich wenig rechtsradikale Verschwörungstheorien postet, nämlich eigentlich gar keine, sondern die Musk-Tweets sind sehr viel seltener geworden und beschäftigen sich fast immer mit Elektroautos oder Raumfahrt oder solchen Dingen. Möglicherweise ist er aus einer manischen Phase heraus oder man hat ihm so wie Puff Love Eltern einfach das Handy weggenommen, auch im Interesse des Börsenwerts seiner Unternehmen. Und er darf es vielleicht so, wie man das mit den Kindern macht, jeden Tag eine Stunde, aber nur unter Aufsicht benutzen. Aber jetzt immerhin auf der Nahostreise von Trump ist er wieder mit.
Ja, vielleicht beschäftigen wir uns was anderes. Amber Heard, ehemalige Freundin von ihm und auch ehemalige Frau von Johnny Depp, hat hier jetzt wieder Zwillinge austragen lassen, via Leihmutter, aber eben mit ihren Embryonen. Da wird ja spekuliert, ob das Kind 15 und 16 von Elon Musk wären. Also spätestens, wenn jetzt die Namen dann irgendwie so sich klingen und lesen, als würde die jetzt einfach mit der Hand wild auf die Tastatur von mir draufknallen, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass Elon Musk da an der In-vitro-Fertilisation seinen kleinen Anteil hatte.
Ja, das gehört zu den Dingen aus dem Umfeld Elon Musks, die mir zum Beispiel wieder verhältnismäßig wurscht.
Ja, deswegen sprechen wir nur über etwas aus dem Umfeld der europäischen Institutionen, das uns verhältnismäßig dann doch weniger wurscht sein wird. Denn im Recht steht um eine Textnachricht, die zwischen dem Pharmakonzernchef und der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ausgestanden wurde. Da erklärte jetzt ein Gericht in Luxemburg, die EU quasi müsse diese Textnachrichten rausgeben. Kurioses daran ist ja, die Kommission hat jetzt keine plausiblen Erklärungen dafür mehr, warum diese SMS, mit denen man in der Corona-Zeit Impfstoffe beschafft haben will, überhaupt nicht mehr verfügen könnte. Also man sagt, die sind gelöscht, weil jeder von uns, wer kennt das nicht, man weiß es ja auch von Sebastian Kurz und der ist ja redlich, der sagt ja auch, er hat gerne mal hin sich gesetzt und WhatsApps und SMS gelöscht. Also wenn mir am Abend Fahrt ist, ich mache es nicht, aber ich bin halt auch nicht Ursula von der Leyen oder Sebastian Kurz. Und was ist denn, Thomas, löscht du immer regelmäßig?
Warte, ich hab's Handy da liegen, ich schau mal. Also na, bei den Mails weiß ich, da sind es 2090. Die SMS werden nicht angezeigt, wie viel ich nicht gelöscht habe. Also nein, und es scheint ja auch so zu sein, dass, also wenn die Kommissionspräsidentin direkt mit dem Pfizer-Chef verhandelt, dann sind das Dokumente, die sind nicht zu löschen. Es war eigentlich die ganze Zeit schon klar. Mittlerweile wurde das auch gerichtsfest in Form, was man, glaube ich, in Juristenkreisen doch eine schallende Ohrfeige auch nennt, klargestellt. Und jetzt wird interessant, was passiert, weil ich nehme mal an, von den 807 und wird, weiß ich nicht, Anfragen der FPÖ zu Corona sind wahrscheinlich ungefähr 850 unnötig. Aber das ist eine Frage, die tatsächlich Tragweite hat und im Sinne einer Verwaltungstransparenz und einer Regierungstransparenz ist das natürlich ein Gegenstand öffentlichen Interesses. Natürlich gibt es sowas wie, ja, du kannst kommerzielle Verhandlungsergebnisse sind, glaube ich, in gewisser Weise geschützt wegen Konkurrenz und so weiter. Aber das ist ja nun die informelle Besprechung per SMS von unter vier Augen ist auch nicht das, wie man sich erwartet, dass ein Gebilde wie die Europäische Union den glaube ich, die doch größte Anschaffung, Einzelanschaffung ihrer Geschichte getätigt hat. Also da kehrt nachgraben, da kehrt umgestochen. Die Frau von der Leyen kommt ein bisschen aus dieser alten CDU-Tradition, die ist ja auch die Tochter eines mit absoluter Mehrheit regiert habenden niedersächsischen Ministerpräsidenten, hat dann eine sechsspurige Autobahn-Geradeaus-Karriere in der CDU auch gemacht und jetzt also, ich glaube, über EU-Kommissionspräsidentin geht dann eh nicht mehr viel. Und vielleicht ist sie noch nicht ganz gewöhnt, ihre Entscheidungen erklären zu müssen. Vielleicht war das in ihrem beruflichen Werdegang bisher nicht so gefragt. Aber dann sollte man da langsam vielleicht die Parameter ändern.
Ja, das klingt grundsätzlich ganz nett. Ein bisschen Demokratisierung der Europäischen Unionen und Instanzen, noch über das vorhandene Maß natürlich hinausgehend, bin voll bei dir. Und weil du vorhin noch ganz kurz erwähnt hast, die FPÖ-Anfragen an diverse Ministerien, 827 Stück an der Zahl, muss man dazu sagen.
Also waren es nur 827, dann sagen, können nicht 850 unnötig sein, dann gehe ich runter auf 790.
Ja, über die Notwendigkeit, Unnotwendigkeit kann man ja referenzieren. Tatsache ist, die haben einfach wirklich über weite Strecken völlig wortidente Anfragen eingebracht, die halt immer nur darauf abstellen, der Staat hier umging mit der Covid-19-Pandemie, bla 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 bla. Wie ist der in dem Gesetz gewesen? Wie ist der in dem Absatz gewesen? Wie ist der in dem Absatz gewesen? Martin Dürr, ZIP2-Moderator, hat ein wirklich wunderbares Insta-Reel dazu erstellt. Ich stelle es Ihnen in die Shownotes rein. Es dauert vermutlich 60 Sekunden und Sie können sich wirklich ein Bild darüber machen. Was wollte Herbert Kickl laut eigener Ansage? Er wollte da natürlich irgendwie das Parlament groß herausfordern, die Regierung zu einer Aufklärung zwingen und dergleichen mehr. Und tatsächlich ist es einfach nur, ja, den Reißwolf bis zu einem gewissen Grad dann beschäftigen, weil kein Mensch wird sich diese Antworten, die dann eben aus den Ministerien ans Parlament kommen werden müssen, jemals wirklich inhaltlich durcharbeiten. Sorry für diese Ehrlichkeit. Also da, ja, ist ein bisschen was offengelegt worden, glaube ich auch, was vielleicht der Frau von der Leyen auch noch gut tun täte, wenn man bei ihr ein bisschen was anderes offenlegen würde.
Aber da gehe ich auch davon aus, dass sehr viele Copy-Paste-Anfragen auch sehr viele Copy-Paste-Antworten bekommen werden. Also ich glaube, da kann man in der Mathematik sagt, da kann man kürzen. Aber schauen wir mal. Also ich glaube, ich habe es da 38 als Vertrauensvorschuss für Herbert Kickl geschätzt, dass vielleicht wirklich Fragen sind, auf die man eventuell gerne eine Antwort hätte.
Falls Sie zwischen Corona-Aufarbeitung und Fiskalpolitik jetzt noch immer nicht ausgestiegen sind, jetzt sind endlich diese Juicy-Teile in unserem Nachrichtenpodcast, auf die Sie die ganze Zeit schon gewartet haben, zumindest in den vergangenen 35 Minuten. Es geht nämlich um die Filmfestspiele von Cannes. Bereits zum 24. Mal laufen dieser Tage an und ab und durch. Und jetzt kommt es aber wirklich. Aus Gründen des Anstands ist Nacktheit auf dem roten Teppich sowie in allen anderen Bereichen des Festivals heuer verboten. Erwünscht sind Smoking und Abendkleid, aber auch, Zitat, ein elegantes Oberteil mit einer schwarzen Hose und eleganten Schuhen. So steht es offiziell auf der Festivalseite. Also dort steht es natürlich in mehreren Sprachen und nicht auf Deutsch. Ich meine, du bist der große Künstler von uns beiden, gell? Aber ich verstehe da ein bisschen jetzt schon die Festivalinitiatoren, die sagen, nein, nur Knockout allein ist jetzt auch nicht Kunst. Lars von Trier wird es vielleicht ein bisschen anders sehen mit seiner Darstellungsform, aber man versteht es, dass man halt irgendwie vielleicht einmal den Fokus wieder mehr vom roten Teppich hinein in die Kinosäle lenken möchte, wo ja auch fantastische Sachen laufen, gelegentlich, nicht immer.
Ja, also das klingt jetzt vielleicht enttäuschend konservativ, aber grundsätzlich befürworte ich Bekleidung im öffentlichen Raum. Ich sage auch, die Cannes-Regeln lassen einen gewissen Spielraum zu. Also wenn du sagst, elegante Schuhe, das macht doch ein Spektrum auf. Also bei Prada kriegst du zum Beispiel Lederslipper mit Sohlen, die wirken sollen, als wären sie aus Lastwagenreifen geschneidert. Ob das elegant ist, liegt im Auge des Betrachters. Dyer ist auf jeden Fall, also vermutlich wirst du auch mit den Lastwagenschuhen von Prada eingelassen. Und es wird sicher, es gibt auch im Rahmen des Bekleideten noch genug Möglichkeiten, einigermaßen auffallend und ordinär zu sein. Also schauen wir mal, es ist ja wie beim Wettrüsten, ne? Also, oder in der Spionage, auf jede Spionage folgt eine noch raffiniertere Gegenspionage, jede Kodierung wird geknackt. Ich nehme an, dass die Aufmerksamkeitsdurstigen an der Korsett Möglichkeiten finden werden, voll bekleidet, um gut aufzufallen.
Ja, und für alle, die jetzt gedacht haben, schade, ich hätte jetzt ein bisschen juicier werden können, keine Sorge, falls Sie nicht so konservativ gestrickt sind wie Thomas Maurer und ich, wir stellen Ihnen natürlich einen Link in die Shownotes rein, wo es die schönsten, sexy und sonst irgendwie Outfits der letzten Jahre gegeben hat. Ich gebe jetzt nur ein bisschen Sneak Preview drauf. Jennifer Lawrence in Flipflops.
Ist das nicht sehr scheinheilig, Thomas Chick? Ist das nicht außerordentlich scheinheilig?
Es ist ja nicht auf unserer Homepage. Ich glaube, das ist Bunte oder Gala so irgendwie. Und die Enttäuschung wäre dann bei den Leuten, wenn sie reinklicken würden und dann ist genau nur Jennifer Lawrence in Flipflops dort. Ich meine, da muss dann Fußfetisch haben. Okay, dann geht was, sage ich. Aber ansonsten ist es da einfach nur Jennifer Lawrence in Flipflops. Das war jetzt irgendwie so eine Bösartigkeit an zuhörende Personen. Aber du hast sie mir zunichte gemacht. Ach, damit hast du auch die Stimmung zunichte gemacht.
Also mein Favorite bei diesen Outfits ist eigentlich George Clooney, der, glaube ich, seit über 25 Jahren im exakt gleichen, einmal angeschafften, sauber geschneiderten Smoking erscheint.
Ja, aber da ist umso schockierender und jetzt reißt man noch einfach ein Fassel auf, weil es eh schon wurscht ist nach 40 Minuten. Hast du das neue Buch über Joe Biden, beziehungsweise einfach das Buch, wir es noch nicht gelesen haben können, aber die Rezensionen dazu, wo ein CNN-Journalist und ein zweiter Kollege von ihm darüber, über die, sagen wir es mal, letzten Phasen der Biden-Administration gesprochen haben und dann war Biden, der tatsächlich gut mit Clooney ist, mal dermaßen bedient nach einer Auslandsreise, dass er Clooney auf einem Spendendinner, das Clooney für Biden organisiert hat, nicht erkannt hat und die Leute sind neben ihm gestanden und haben gesagt, das ist George Clooney. Und der Biden hat quasi keine Ahnung gehabt, was da los ist. Und hinterher, ein paar Tage später, das ist wirklich verbrieft, ist jener legendäre Gastkommentar von George Clooney in der New York Times erschienen, wo er dann gesagt hat, I love Joe Biden, aber mit dir geht es echt nicht mehr weiter. Und so hat er ihn quasi zu Fall gebracht. Also schon hart irgendwie, oder? Nur weil er die einmal nicht erkennt, ja, deinen alten Freund, sagst du, kannst jetzt nicht mehr Präsident sein. Oder vielleicht hat es doch vernünftige Gründe gegeben von Clooney, dass er sagt, Biden, jetzt wäre es einmal vorbei, 100 Tage vor der Wahl.
Ja, also George Clooney nicht erkennen ist dann, sogar wenn man nicht eng mit ihm befreundet ist, schwierig, glaube ich, mittlerweile. Und wenn man mit ihm befreundet ist, dann, also wenn er mich nicht kennt, sage ich nichts. Mhm. Aber wenn ein George kennt, denke ich mir, öha. Also das mag auch beim Herrn Clooney gar nicht nur gekränkte Eitelkeit gewesen sein, sondern ein, naja, ich mag ihn, aber ich glaube, ich tue ihm einen Gefallen, wenn ich sage, was heißt.
Ich meine, ich glaube, du wärst.
Also, Biden hat ja angeblich doch auch in den letzten Tagen ein paar Stunden am Tag sehr gut funktioniert, aber das ist halt, nachdem Präsident kein Teilzeitjob mit Work-Life-Balance ist, war das, glaube ich, kann man rückblickend sagen, definitiv zu wenig.
Ja, die Arbeitszeit musste sich auf die Uhrzeiten 10 bis 16 Uhr beschränken, damit er ausreichend Ruhephasen hat, um eben wieder in Gang zu kommen. Na, alles ganz schwierig. Wir müssen mehr arbeiten, deswegen muss dieser Podcast jetzt auch enden an dieser Stelle, um einen richtig schlechten Übergang zu machen.
Staubwolken wälzen sich durch diesen Podcast.
Ja. Man muss also einfach was tun, damit man in der Einkommensspirale weiter nach oben kommt, damit, wenn die Regierung sich das letzte Drittel der kalten Progression auch noch einbehält, man in die höhere Steuerklasse kommt und dann netto weniger vom Brutto hat. So, jetzt haben wir noch einmal Kritik am Budget anbringen können in den letzten Ausläufern.
Ja, wir werden in Zukunft einfach mehr Nacktbilder von Prominenten verlinken. Ich glaube, das könnte uns pushen.
Ja. Gut, dann haue ich noch den zweiten Link rein. Sienna Miller. Freuen Sie sich darauf. Ich sage nichts mehr.